Liebes Publikum, herzlich willkommen zu einem weiteren Termin UM Politik Talks hier im Unternehmen Mitte. Ich bin ganz überwältigt, wie zahlreich Sie heute hier erschienen sind. Und sicher einige von Ihnen haben volle Terminkalender und haben sich vielleicht heute gefragt, ob Sie es einrichten können, heute hier zu sein. Vielleicht haben einige von Ihnen einen Babysitter oder eine Babysitterin organisieren müssen für ihre Kinder oder haben sich überlegt, ob sie lieber noch etwas für die Arbeit fertig machen oder für die Universität, womit wir eigentlich auch schon mittendrin sind im Thema. Und ich bin sehr froh, dass ich mit Theresa Bücke heute eine Gästin habe, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat in einem Buch und mit der ich mich über dieses Thema heute unterhalten darf. Herzlich willkommen, Theresa Bücke.
Dankeschön für die Einladung.
Theresa Bücke, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind eine wirklich vielseitige Journalistin und Publizistin. Sie arbeiten zu Themen wie Feminismus, sexuelle Gerechtigkeit, Geschlechterfragen, aber auch zur Zukunft der Arbeit, gesellschaftspolitische Themen. Sie sind mehrfach ausgezeichnet für Ihre Arbeit, unter anderem dem Preis für die Journalistin des Jahres, des Medium-Magazins. Und vor allem im letzten Jahr ist Ihr Buch erschienen, was ich hier in den Händen halte, Alle Zeit eine Frage von Macht und Freiheit. Wenn man Ihr Buch aufschlägt, dann ist der erste Satz, den man liest, ist ein Zitat von der britischen Sozialwissenschaftlerin Barbara Adams. Und ich möchte den kurz vorlesen, weil ich den so schön finde. Wir müssen uns von unserer Außenposition in die Mitte der Dinge begeben, uns wieder in die Komplexität der Welt einbetten. Frau Bücke, ich würde Sie gerne fragen, was ist denn dieser Ort der Mitte und was passiert, was wird sichtbar, wenn wir uns von außen in die Mitte begeben?
Also das Zitat von Barbara Adam wollte ich so gerne irgendwo in das Buch einbringen und dann passte es nur nach vorne. Ich hätte auch noch viel mehr aus dem Buch zitieren können, weil das ist kein dezidiert feministisches Buch, was sie geschrieben hat. Sie ist Zeitsoziologin, hat sehr viel über Zeit geschrieben. Und das Zitat bezieht sich eigentlich auf die Rolle der Wissenschaft und der Soziologie. Das Buch ist in den 90ern erschienen und da hat sie eben auch schon dafür plädiert, dass die Wissenschaft sich öffnen muss und sehr viel stärker Alltagserfahrungen von Menschen, aber auch künstlerische Beiträge und eben all das, was Gesellschaft bewegt, viel stärker in den wissenschaftlichen Diskurs mit einzubeziehen. Das kann man übertragen auf ganz viele Sphären, sei es jetzt Journalismus oder Politik oder wie wir Menschen in engeren sozialen Bezugsgruppen miteinander interagieren, dass es eigentlich immer gut ist, um die Welt verstehen zu können, sich sehr weit zu öffnen und sehr bewusst aus den Sphären, in denen man sich bewegt, rauszugehen und das in Frage zu stellen, was man selber glaubt und weiß und wirklich immer wieder versucht, das zu erweitern. Aber ich glaube, eine der Grundvoraussetzungen, um das zu tun, ich würde nicht sagen, dass Menschen die Grundtendenz haben, in homogene Gruppen zu gehen. Ich habe da ein anderes Menschenbild. Ich würde sagen, dass die meisten von uns eigentlich schon sehr neugierig sind und wir von der Grundausrichtung offene Wesen sind. Aber was mir aufgefallen ist, was auch ein Aspekt ist, den ich dann im Buch aufgeschrieben habe, ist, dass innerhalb der Gesellschaftsstruktur, in der wir uns bewegen, auch gerade innerhalb der Zeitkultur, uns oft die Ruhe und die Zeit und die Möglichkeiten finden, uns wirklich mit der Welt so in der Breite auseinanderzusetzen. Und dass ein anderer Umgang mit Zeit dazu beitragen könnte, sich in die Komplexität der Dinge wieder einzubetten.
Mhm. Und das ist ja auch das, was Sie tun. Wenn man Ihr Buch liest, dann schreiben Sie mal als selbstständiger Arbeitnehmerin, als Journalistin, Sie schreiben als Mutter. Es ist wie, man hat das Gefühl, dass die Themen, die Sie behandeln, auch wirklich anschlussfähig sind an Ihre Erfahrungen, dass Sie die Mitte sind, was ja logisch ist, wenn man das Buch schreibt.
Ja, obwohl ich würde gar nicht sagen, dass ich das Buch vor allem aus meiner Perspektive geschrieben habe. Ja. Ich werde oft gefragt, ob ich die Idee in der Pandemie entwickelt hätte als Mutter von Kindern und das habe ich überhaupt nicht. Aber das ist ein ganz interessanter Kurzschluss, der vielleicht gerade auf Frauen passiert und auch als Journalistin auf jeden Fall immer passiert. Sobald man anfängt, einmal über Familienthemen zu schreiben, ist man so in der Elternecke. Und das habe ich eben auch versucht, durch die Rollenwechsel im Buch deutlich zu machen, dass wir alle in unterschiedlichen Rollen agieren können und sollten. Und oder dass eine feministische Position auch von mir ist, dass ich nicht finde, dass man diese Rollen zurückhalten sollte, weil ich zum Beispiel auch, ich erzähle immer von meinen Kindern und wohingegen andere die Position vertreten, nein, die eigenen Kinder muss man unbedingt aus dem Denken und aus den Texten raushalten, auch um ernst genommen zu werden. Und das mag ja sein, dass man vielleicht ernster genommen wird, wenn man die Seite seines Lebens verschweigt. Aber das ist für mich auch schon eine feministische Intervention, das nicht zu tun und zu sagen, ich habe unterschiedliche Persönlichkeitsanteile, mein Leben ist komplex und das Wissen, was ich vielleicht aus meinen engeren sozialen Bezügen mitbringe, aus meiner Elternschaft, hat auch eine Relevanz und nicht nur das, was ich mir in anderen Kontexten erarbeitet habe.
Ich möchte zu Beginn noch auf das Thema Zeit als Konzept zu sprechen kommen. Sie haben ja einen sehr pragmatischen Umgang mit dem Zeitbegriff in Ihrem Buch. Es geht ja um Zeit, wie wir sie alle kennen, oder? Die Uhrzeit, Tag hat 24 Stunden und ist knapp. Ich habe tatsächlich mal meine Bachelorarbeit über das Thema von Zeit geschrieben und damals habe ich die komische Erfahrung gemacht, dass Zeit so ein komisches Konzept ist, dass man manchmal denkt man so, jetzt hat man es verstanden und dann kommt wieder was Neues und denkt, jetzt habe ich es wieder überhaupt nicht verstanden. Und es ist ja in einem über 1000 Jahre alten Zitat von Augustinus schon mal irgendwie so niedergeschrieben worden, dass er gesagt hat, so sinngemäß, was ist Zeit, wenn ich niemand fragt, dann weiß ich es und wenn ich es jemand erklären will, dann weiß ich es wieder nicht. Hatten Sie ähnliche Erfahrungen, als Sie sich mit Zeit beschäftigt haben, dass man so verwirrt ist?
Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war ich vor allem dazu fasziniert, wie viel es dazu gibt, also wie viel dazu geschrieben worden ist und wie unterschiedlich, und fand es unheimlich toll, mich da reinzuarbeiten. Ich hätte auch 10 Jahre daran arbeiten können, aber es gab ja einen Abgabetermin. Mhm. Meine Lektorin hat immer gesagt, du musst jetzt aufhören zu lesen und schreiben. Und ich hatte tatsächlich auch das erste Kapitel, was ich geschrieben habe, da habe ich mich näher mit dem Zeitbegriff auseinandergesetzt. Das ist aber rausgekürzt worden, weil es eh schon so dick war. Mhm. Und also ich würde gar nicht sagen, dass ich verwirrt war, aber die Annäherung, die mir am nächsten liegt zum Thema Zeit, ist, dass Zeit für uns vor allem dann eine Relevanz und Bedeutung bekommt, wenn wir uns damit in Beziehungen zu anderen Menschen setzen. Weil in dem Moment, wo ich nicht mit anderen Menschen in irgendeiner Art von Interaktion stehe, ist Zeit eigentlich egal. Also wenn ich der letzte Mensch auf der Erde wäre, alleine irgendwo, dann ist Zeit wirklich egal. Aber sie bekommt eben Relevanz, weil ich mich mit anderen abstimme und weil Zeit eben auch entsteht, weil wir uns auf unterschiedliche Weise Zeit gewähren, verschaffen, vereinnahmen oder auch Macht über Zeit ausüben.
Ein soziales Verständnis von Zeit. Ja. Ja, und es ist ja doch ein komisches Paradox, dass wir immer schneller machen und immer besser werden anscheinend in so vielen Dingen und trotzdem immer weniger Zeit haben. Was ist denn Ihre Gegenwartsanalyse? Warum haben wir keine Zeit?
Also eine Antwort gibt es darauf nicht. Die ist wie bei allen sozialen und gesellschaftlichen Phänomenen komplex. Was ich interessant fand, war, weil ich habe vermutet, als ich angefangen habe zu recherchieren, dass ich finden würde, dass Menschen mit hohen Einkommen, mit einer hohen Bildung auch diejenigen wären, die am meisten Zeit hätten, weil sie sich Zeit freikaufen, weil sie sich Dienstleistungen kaufen, weil sie sich vielleicht sehr bewusst mit Zeit auseinandersetzen. Und die Erkenntnisse dazu ist aber, dass besonders eben in hochgebildeten Gruppen mit sehr viel Geld auch eine sehr große Zeitarmut vorherrscht, weil wir eben doch in unserem Kulturverständnis Zeit oft mit Geld gleichsetzen, immer mehr Geld haben wollen, deswegen unsere Zeit sehr stark auf Arbeit verwenden und dann aber auch das eigene Leben sehr, sehr dicht mit Tätigkeiten füllen, die auch kulturelle Normen wieder erfüllen und sehr darauf bedacht sind, immer nach außen zu signalisieren, dass wir Zeit effizient und produktiv einsetzen und da in eine Spirale reinkommen. Aber dieses bewusste sich zurücknehmen, einfach mal abwarten, was mit Zeit passieren kann, das wird immer weniger. Also wir haben ich würde es fast als eine Art ethischen Anspruch verstehen, dass viele Menschen glauben, sie müssen aus der Zeit, die sie haben, das meiste herausholen. So, das ist der Anspruch und dem kann man sich nicht gut entziehen.
Und woher kommt das?
Das sind schon, also ich würde sagen, es sind zum einen eben kulturelle Normen, die sich verschoben haben, dass man eben nicht nur gebildet sein muss, dass man viel verdienen muss, sondern eben auch sehr viel machen muss. Ich zitiere in dem Buch die US-Journalistin Ann Helen Peterson, die das auch analysiert hat, und sie sagt, dass eben auch im Bereich der Freizeit oder im Bereich der Kultur es immer wichtiger wird, möglichst alles zu wissen und alles zu können. Also es reicht nicht, wenn man zum Beispiel, wenn man in einer Großstadt lebt, nur alle Bars irgendwie sehr gut kennt, sondern man muss auch noch alle Bücher gelesen haben und man muss mindestens 3 Sportarten krass können und man muss das Nachrichtengeschehen auch noch ganz stark verfolgen. Also, und das sind Normen, die sich immer stärker erweitern, aber das ist so, das hat sicherlich auch was mit Digitalisierung zu tun, aber dem kann man sich nur sehr, sehr schlecht entziehen, auch zu sagen so, nee, ich habe keine Zeit, das internationale Nachrichtengeschehen zu verfolgen. Ich habe gerade keine Ahnung, was in der Ukraine passiert, sondern da ist eben der Anspruch mittlerweile geworden, überall mitreden zu können, in allen Bereichen.
Sie nennen das ja busy or boring. Ist das wirklich so, dass es zur kulturellen Eigenschaft oder Identität geworden ist, beschäftigt zu sein?
Also ich würde sagen, dass gerade in sozialen Netzwerken bei Menschen, die stark nutzen und darüber auch mit anderen in Kontakt stehen, dass es da diesen Shift gegeben hat, dass man eine fortlaufende Erzählung über sich braucht und dass es besonders zu Beginn der Corona-Pandemie zu einem Problem geworden, als alle nur noch zu Hause saßen, weil wie inszeniert man sich dann über soziale Medien, wenn man sich immer nur in der eigenen Wohnung bewegt? Und ich glaube, diese ganzen Lockdown-Projekte, die dann entstanden sind und Menschen mit Sauerteig experimentiert haben oder mit was auch immer, dass es nicht nur aus Langeweile kam, sondern auch, weil viele dachten, sie müssen nach außen signalisieren, dass sie jetzt nicht nur abhängen, sondern weiterhin die Zeit für irgendetwas nutzen und versuchen, aktiv zu sein.
Und wie sind Sie... Es sind ja viele unterschiedliche Themen, die Sie mit berücksichtigen in Ihrem Buch. Was macht die Kategorie Zeit so spannend für dieses Projekt?
Also es ist ja durchaus ein feministisches Buch, auch wenn es nicht dick vorne drauf steht. Ich versuche das ja immer so ein bisschen durch die Hintertür zu machen, weil ich möchte, dass sich mehr Menschen mit feministischen Perspektiven beschäftigen und merken, dass sie für sie relevant sind, auch wenn sie vielleicht keine Frau sind. Und ich habe mich lange gefragt, könnte eigentlich noch ein Hebel sein und warum, also woran hängen vielleicht auch progressive Bewegungen, wo hängt Gleichberechtigung, warum machen wir da eher wenige Fortschritte in den vergangenen Jahren? Und ich habe das dann gemerkt, dass ganz viele gesellschaftspolitische Themen, auch ganz unterschiedliche, über die ich geschrieben habe, sich immer wieder auf die Dimension von Zeit runtergebrochen haben. Und das fand ich interessant und habe dann angefangen, ein bisschen systematischer zu gucken. Und die These, die ich entwickelt habe, ist, dass Zeit noch eine weitere Dimension von Gerechtigkeit ist und es nicht ausreicht, nur auf finanzielle Gerechtigkeit zu gucken, auf Repräsentation, sondern Zeit eigentlich noch mal eine eigene Größe ist, die eben auch nicht komplett mit Geld gleichgesetzt werden kann und deswegen eine eigene Betrachtung sich da anbietet.
Und die feministische Perspektive ist ja eine intersektionale. Und ich glaube, intersektional ist sicher vielen ein Begriff. Aber so ganz seine Kraft entfalten hat er irgendwie noch nicht. Was ist denn Intersektionalität und was ist so wunderbar daran.
Also ich finde nicht, dass man für intersektionales Denken das immer draufschreiben muss, dass man das probiert, sondern das ist eigentlich fast auch so ein bisschen, was das Zitat von Barbara Adam angerissen hat, dass man versucht, in möglichst viele Richtungen zu denken, möglichst viele Menschen mitzudenken und eben auch zu gucken, wo sich Diskriminierungen überschneiden und verstärken. Und einen intersektionalen Anspruch anzulegen an ein Buch oder an eine Debatte ist immer schwierig, weil gerade man als einzelne Person immer wieder Perspektiven vergessen wird. Das ist, glaube ich, auch okay. Aber deswegen ist ein Anspruch, den ich an feministische Texte habe, mit möglichst vielen Quellen zu arbeiten, mich selber auch immer wieder zu fragen, wo könnten noch Perspektiven sein, die noch nicht mit drin sind, aber auch immer die Offenheit zu sagen oder von vornherein zu sagen, das wird nicht vollständig sein, ich habe hier keine vollständigen Antworten, sondern wir müssen weiter über das Thema sprechen. Deswegen habe ich in dem Buch auch keine ganz konkreten Vorschläge gemacht, wie kurz müsste denn die Arbeitswoche eigentlich sein, sondern ich finde, für mich ist ein feministisches Verständnis auch immer eingebettet in Demokratie. Und deswegen sage ich, an gesamtgesellschaftlichen Lösungen müssen möglichst viele unterschiedliche Menschen mitarbeiten. Das Buch ist ein Beitrag, aber da braucht es bitte noch mehr. Mhm.
Aber Sie haben ja eigentlich die Intersektionalität, ich fand das nur so spannend, weil Zeit doch so eine super Kategorie ist, um sozusagen diese Vielschichtigkeit dann irgendwie auch sichtbar zu machen. Hat sich das bedingt, dass dann Zeit als Größe erschienen ist? Oder lief das parallel? Oder?
Ja, wahrscheinlich ist das mit in die These schon eingeflossen, weil ich eben geguckt habe, warum tun wir uns denn mit Gleichberechtigung nach wie vor so schwer? Warum passen die, also warum bringen uns die politischen Lösungen, die wir gerade haben, nicht wirklich voran? Und ich glaube, Zeit schließt da eben intersektionale Perspektiven ein, die von Repräsentation und finanzieller Gerechtigkeit eben nicht mit abgedeckt werden.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wie wir Fürsorgearbeit in der Gesellschaft verteilen, weil das ist ein Thema, wo, glaube ich, alle froh wären, wenn es sich mit Geld lösen ließe, aber es wird sich absehbar nicht mit Geld lösen lassen, weil Care einfach Tätigkeiten umfasst, die zum einen nicht vollständig outgesourced werden können. Zum anderen haben wir aber in vielen Ländern oder eigentlich global das Problem, dass wir auch die Fachkräfte dafür überhaupt nicht haben. Also Care-gerecht zu verteilen bedeutet, dass Fürsorgeaufgaben auch zu großen Teilen weiterhin im persönlichen Bereich geleistet werden müssen, gesamtgesellschaftlich organisiert und dafür ganz viel umorganisiert werden muss. Aber die Idee, dass Care sich wirklich gerecht gestalten lässt, indem man alles in bezahlte Tätigkeiten umwandelt und dann möglichst gut bezahlt, die wird nicht aufgehen. Das ist ein wichtiger Punkt dabei. Und dann war mir als intersektionale Perspektive noch das Thema Lebensalter sehr wichtig. Deswegen habe ich ein eigenes Kapitel über Kinder geschrieben, weil wir aus meiner Perspektive gesellschaftspolitische Debatten sehr stark aus der Sicht von Erwachsenen im mittleren Lebensalter führen und die Annahme haben, dass die ganz Hochaltrigen und die ganz Jungen, also die Kinder und Jugendlichen, dass die schon auch davon profitieren, wenn die Erwachsenen möglichst gute Lösungen für sich finden. Und da würde ich aber dagegen halten, dass man bei Lebensalter eben auch noch ganz spezifische Interessen und Perspektiven hat und Kinder eigenständige Interessen haben, die Interessen von Erwachsenen gegenüberstehen können und dass die in diese Diskurse eben auch mit einbezogen werden müssen.
Sie sagen ja an einer Stelle, dass wir eine wirkliche Konkurrenzideologie der Zeiten haben, also dass die Zeiten, die wir verwenden für Lohnarbeit, für Care-Arbeit, dass die wirklich in einem Wettbewerb miteinander stehen. Was sind denn die großen Konkurrenzen, die wir haben? Also was sind denn die großen Wettbewerber?
Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es eine Konkurrenz ist. Das Grundproblem bei der Art und Weise, wie wir Erwerbsarbeit organisieren und wie Care-Aufgaben oder Care-Arbeit organisiert wird, ist, dass dass wir den Bereich der Wirtschaft größtenteils so ausgerichtet haben, dass es Effizienzsteigerungen gibt und dass wir technologischen Fortschritt haben, der Dinge beschleunigt, der Dinge einfacher macht, der zu mehr Profitabilität führt. Und Care-Aufgaben und Care-Tätigkeiten sind aber anders und lassen sich, wenn sie beschleunigt werden, leidet immer die Qualität, was so weit geht, dass eine Person eben nicht mehr gut versorgt ist und eventuell stirbt. Und der Zeitbedarf lässt sich nicht genau einplanen. Und da fällt es eben auseinander, weil wir versucht haben, das zu übertragen, indem beispielsweise das Gesundheitssystem auch Profite abwerfen soll, indem der Care-Sektor eben Profite abwerfen soll und aber gleichzeitig auch nicht mitgedacht wird in der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Und da muss man eigentlich versuchen, zwei Logiken zu vereinen in der Art und Weise, wie wir gesellschaftlich notwendige Arbeiten organisieren und dass wir uns eingestehen, dass Care-Aufgaben sich nicht beschleunigen lassen, sich kaum effizienter gestalten lassen oder mehr Effizienz eigentlich bedeuten würde, dass sie sogar mehr Zeit zugestanden bekommen müssen.
Weil sie mehr Kosten oder so auch dann produzieren in der Folge irgendwie.
Ja, oder weil was uns unter guter Pflege, unter menschenwürdiger Pflege vorschwebt, einfach mit deutlich mehr Zeit und Personal bemessen werden müsste. Mhm. Es geht ja schon darum, dass wir mit wirtschaftlichen Prozessen wollen wir mehr Qualität erreichen. Wenn wir das, schon irgendwo. Aber wenn wir das auf Care-Aufgaben anwenden, wenn wir das übertragen eben auf die Pflege von Alten, von Kranken, auf die Betreuung von Kindern im Kindergartenalter, auf Schulen, dann müsste eigentlich sehr viel mehr Zeit und mehr Personal in diese Bereiche investiert werden. Das heißt, man kann da keine Kosten sparen.
Das heißt, man hat wie mit zwei Systemen zu tun, die jeweils eine Eigenzeit haben, die sozusagen nicht kompatibel ist. Eine dritte Zeit, die Sie ja ansprechen, ist die Zeit für politisches Engagement und gesellschaftspolitisches Engagement. Das ist dann ja die Kategorie, wo Sie Ihre Gerechtigkeitsfrage auch ansetzen. Wie hängt das zusammen mit den beiden anderen Zeiten?
Also ich würde sagen, es gibt noch sehr viel mehr Zeiten und da habe ich versucht zu zeigen, dass wir müssen Zeiten eine eigene Wertigkeit zuweisen, die keine finanzielle Wertigkeit hat. Und das ist das große Umdenken, was man lernen muss, dass man versucht, Zeit für bestimmte Bereiche eben nicht direkt umzurechnen, was trägt das jetzt zur monetären Wertschöpfung bei, sondern eher ihren gesellschaftlichen Nutzen zu sehen. Den gibt es ja bei Care-Aufgaben auch. Und bei politischem Engagement ist das ja ähnlich. Wenn wir weiterhin in Demokratien leben wollen und vor allem inklusive Demokratien haben wollen und den Wert davon erkennen, dann müssen wir uns fragen, wie schaffen wir in der Gesellschaft Zeit für politisches Engagement auf eine Art und Weise, dass alle daran teilhaben können. Und da muss man sich als Gesellschaft eben die Frage stellen, weisen wir zivilgesellschaftlichem und politischem Engagement so einen hohen Wert zu, dass wir es als politische Aufgabe begreifen, dafür explizit Zeit zu schaffen. Weil gerade ist es ja eher so, dass Menschen sich in ihrem persönlichen Leben die Zeit für Engagement organisieren müssen und die übrig haben müssen. Und diese Zeit aufzuwenden eher eine private, individuelle Frage ist, aber nicht als politische Frage begriffen wird. Also wir brauchen die Zeit. Die Demokratie setzt irgendwie voraus, dass Menschen sich engagieren können. Aber politisiert ist die Frage deswegen noch lange nicht. Was auch ganz interessant ist, dass wir eigentlich als Demokratie wissen, wir können nicht ohne. Aber gleichzeitig organisieren wir die Gesellschaft mehr und mehr so, dass die Zeit dafür überhaupt nicht mehr vorhanden ist, weil die Zeit immer stärker in die Wirtschaft verschoben wird von Menschen.
Ich habe einen Punkt, den Sie beschrieben haben in dem Buch, was das betrifft, war das Konzept von Zeitkonfetti. Das fand ich sehr spannend, weil ich das sehr gut nachvollziehen konnte, irgendwie auch aus meinem eigenen Leben, dass auch die zusammenhängenden Zeitphasen fehlen, um etwas zu tun. Weil oft hat man ja mal kurz Zeit, aber daraus entsteht ja nichts. Diese Salami-Taktik von Zeitdiffusion. was haben wir da, was ist da die, das Kernproblem, dass wir irgendwie nicht mehr, dass ja auch irgendwie über die Flexibilisierung wird so eine vermeintliche Freiheit irgendwie erkauft, aber gleichzeitig dadurch wird der Tag viel segmentierter.
Also ich kann ja einmal Zeitkonfetti kurz erklären. Ja. Das ist ein Begriff, den hat die Journalistin Bridget Schulte in ihrem Buch eingeführt, die sich für den US-amerikanischen Raum mit Zeit beschäftigt hat und auch auf das Problem von oder irritiert war von Zeitbudgeterhebungen. Und das ist für den europäischen Raum ähnlich, weil da werden sehr hohe Freizeitwerte pro Tag auch ausgewiesen. Also eine Person in Deutschland hat angeblich so 5 bis 6 Stunden Freizeit pro Tag. Das gilt auch für Eltern, das gilt auch für alleinerziehende Mütter. Die haben angeblich auch mindestens 5 Stunden Freizeit pro Tag. Und das liegt in der Art und Weise, wie Zeitbudgetstudien durchgeführt werden. Das hat Bridget Schulte für ihr Buch recherchiert und sich eben von einem Zeitforscher zeigen lassen, dass sie wirklich so viel Freizeit hat. Weil Zeitbudgetstudien, das sind meist große Bevölkerungsumfragen, wo die Menschen, die da mitmachen, Zeittagebücher führen. Und die tragen in 10 Minuten Abschnitten ein, was sie jeweils machen. Und das wird aufaddiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein Kind vom Kindergarten abhole und ich warte oder vom Sport und ich warte noch 10 Minuten davor und telefoniere mit einer Freundin, dann sind das 10 Minuten Freizeit für Unterhaltung. Und all diese Zeitkonfetti-Stücke, die sich so irgendwie über den Tag ansammeln, und das ist bei vielen Menschen im Leben häufig so, die werden dann aufaddiert und in diese großen Werte fließt auch immer das Wochenende mit ein. Also das wird selten getrennt ausgewiesen, wie viel Freizeit man unter der Woche und am Wochenende hat. Und für viele Menschen ist es einfach so, dass dieses Freizeit-Konfetti ihre Freizeit ist. Aber wenn ich immer nur 10 Minuten Abschnitte habe, dann kann ich die ja für so gut wie nichts nutzen, außer vielleicht kurz auf mein Smartphone zu gucken oder ein Loch in die Luft zu schauen. Und das ist bei politischem Engagement ähnlich. Und das hat wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen was mit digitalem Wandel zu tun, dass wir denken, weil wir uns zum einen sehr gut informieren können und immer mal wieder einen Artikel lesen, einen Podcast hören, vielleicht eine Petition unterschreiben, dass wir politisch engagiert sind. Und ein Phänomen, was man ja feststellen kann, ist, dass jüngere Generationen eine geringere Bereitschaft haben, sich langfristig an Organisationen zu binden, wie zum Beispiel politische Parteien. Die jüngere Generation aber nicht unbedingt weniger politisch ist oder sich auch nicht als weniger politisch beschreiben würde. Aber das Engagement, was aufgebracht wird in der Gesellschaft, zerfällt an der Stelle eben dann auch wieder in Konfetti, was weniger mächtig ist, weil es eben nicht koordiniert wird, weil weniger Menschen sich mal in größeren Zeitspannen zusammensetzen und sagen, wir wollen jetzt wirklich an etwas arbeiten, wir wollen was vorbereiten. Das ist in der Klimabewegung, würde ich sagen, schon wieder auch ein bisschen anders. Aber das ist ja ein harter Kern und es gibt darum ganz viele Menschen, die sich irgendwie engagieren wollen, sei es zu Klimafragen oder anderen politischen Themen, aber das eben sehr punktuell mit ihrem Zeitkonfetti tun. Und da hoffe ich, dass wir Wege finden, das wieder zusammenzusetzen und auch zu erkennen, dass das, was wir machen, zwar dazu führt, dass wir eine hochinformierte Gesellschaft sind, die schon irgendwie weiß, dass es ganz viel zu tun gibt und auch was zu tun ist, aber dass wir es dann nicht hinbekommen, das wirklich zu koordinieren.
Und freie Zeit, was ist denn dann freie Zeit?
Also politisches Engagement würde ich nicht als freie Zeit bezeichnen.
Das ist schon mal, ja.
Da fängt es nämlich schon mal an, dass Menschen glauben, sie brauchen Freizeit oder politisches Engagement eben unter Freizeit fällt. Und ich würde es eher auch als Arbeit bezeichnen. Also ich würde Arbeit definieren als all die Aufgaben, die gesellschaftlich unverzichtbar sind. Ich finde politisches Engagement als gesellschaftlich unverzichtbar. Deswegen ist es eher eine Form von Arbeit. Und Freizeit ist für mich auch keine, das ist nicht das unbedingt, was messbar ist oder was ich mir in den Kalender eintrage, sondern ich habe eine Annäherung versucht, dass Freizeit ein Gefühl ist. Also ich muss eine emotionale Verbindung oder wissen, wann sich Zeit für mich wirklich frei anfühlt. Und wir verwechseln es in dem Moment. Und das ist auf jeden Fall deswegen auch ein feministisches oder eine feministische Frage, weil Frauen, insbesondere Mütter oder Care-Verantwortlichen, so oft gesagt wird, so, du brauchst 10 Minuten Me-Time oder maximal eine Stunde Me-Time am Tag. Und dann ist das alles gelöst und dann trägt man sich diese Stunde ein in den Kalender und versucht das irgendwie zu organisieren und wundert sich dann aber, warum sich das nicht gut anfühlt, warum das keinen Stress abbaut. Und da würde ich eben sagen, weil Freizeit kann man sich nicht als Termin in den Kalender eintragen, sondern man muss Tätigkeiten finden und möglichst auch wieder längere Zeitspannen finden, wo sich Freizeit als Gefühl einstellt, das fühlt sich für Leute unterschiedlich an, aber dass ich eben eine Verbindung zu meiner Zeit aufbauen kann oder wirklich Dinge machen kann, die auf keinen anderen Zweck hinführen, sondern wo ich so mich offen in der Zeit bewegen kann, möglichst auch keinen Termindruck nach hinten raus. Mhm.
Sehr das Spannende, dass die Definition von Arbeit, jetzt, wenn man jetzt irgendwie die OECD-Definition oder so nimmt, dann ist es ja wirklich nur reduziert auf Erwerbsarbeit in dem Moment. Und wenn man so diese Zeitbudget-Studien anschaut, dieser Grundduktus liegt dem immer zugrunde, dass wir irgendwie entweder überarbeiten oder wir haben Freizeit. Mhm. Und dass es ja aber so viel mehr braucht für eine funktionierende und einen Fortgang der Gesellschaft, ist ja, liegt auf der Hand und wir da echt über dieses Grunddogma nicht hinauskommen. Jetzt gibt es ja eine ganze Genre an Büchern, Podcasts und Videoformaten, in denen ich lernen kann, wie ich meine Zeit besser organisiere, dass ich am Ende mehr übrig habe, was ja an sich irgendwie schon mal komisch ist, weil man Zeit ja überhaupt nicht so sparen kann wie Geld oder so. Ist ja dann einfach weg. Was sind denn die großen Lügen über die rein subjektive, also die über das Subjekt gehen, so Eigenverantwortungsinitiativen über Zeit und Zeitmanagement und was es alles so gibt?
Also ich würde sagen, der Großteil des Zeitmanagements, was angepriesen wird, hat ja auch überhaupt nicht das Ziel, dass Menschen mehr freie Zeit haben, sondern dass sie noch mehr arbeiten können und dass sie schneller arbeiten. Ich glaube, das muss man erstmal verstehen, dass man wirklich mehr freie Zeit ja auch nur haben kann durch kürzeres Arbeiten oder indem Tätigkeiten wegfallen, die vorher Zeit belegt haben. Und was ich immer noch interessant finde, ist das, was ich eigentlich gar nicht mehr gedacht hätte, weil ich aber auch schon so lange feministisch arbeite. Ich habe wirklich viele Rückmeldungen auf das Buch bekommen, dass Leute mir gesagt haben, jetzt habe ich endlich verstanden, dass ich selber nichts falsch mache, sondern dass es vielen Leuten so geht. Und das fand ich unheimlich interessant. Und da habe ich gemerkt, okay, da bin ich in meiner Blase drin, weil ich wirklich dachte, das wüssten schon viel mehr Menschen, dass sie nicht alleine mit diesen Problemen sind und dass sie strukturell sind.
Und ein Konzept, was Sie beschreiben, ist ja diese dritte Zeit, dass wir uns sozusagen Zeit kaufen können, indem wir uns Dienstleistungen kaufen können, die dann wiederum von anderen gemacht werden. Aber das ja auch keine nachhaltige Lösung sein kann, dass wir jetzt irgendwie einfach die Oberschicht sich einfach die Lösungen kauft. Ja. Ich habe eine Studie gelesen, die beschreibt, dass die Care-Krise bei uns, die wir ja auch mit Einwanderung lösen, sich ja dann verschiebt zu der Care-Krise dort und dass dann wiederum das sozusagen wie so ein Kaskadeneffekt runtergeht. Und ich fand das eben spannend, weil der intersektionale Ansatz würde ja wie sozusagen diese Krisen zusammendenken können. Haben Sie Resonanz bekommen, dass Leute das jetzt wahrnehmen als ein großes Problem? Oder haben Sie jetzt nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie anders denken?
Also bei dem Thema ist es auf jeden Fall erstmal wichtig, überhaupt den Gedankengang anzustoßen, weil das wird mir auch ganz oft entgegnet. Aber man kann sich doch freie Zeit hinzukaufen, indem man beispielsweise eine Putzkraft einstellt oder eine Nanny. und da überhaupt nicht mitgedacht wird, dass es ja Zeit von anderen Menschen ist und dass da andere Menschen hinterstehen, weil oftmals die Begriffe auch so stark abstrahieren oder auch entpersonalisieren, dass gar nicht erkannt wird, dass das ja Menschen machen, sondern also in Deutschland läuft das ganz stark unter dem Begriff haushaltsnahe Dienstleistungen, die jetzt laut Koalitionsvertrag auch staatlich unterstützt werden sollen. Und aber wie Sie auch schon gesagt haben, es verlagert sich einfach oft nur. Ich bringe das immer auf den Punkt mit der Frage, wer putzt die Wohnung der Putzfrau? Die delegiert das ja dann in der Regel an niemanden mehr, sondern muss sehr viel arbeiten, weil es in der Regel sehr schlecht bezahlt ist und muss dann auch noch ihre eigene Wohnung putzen und ist dann wieder in der Gruppe der Menschen, die noch zeitärmer ist. Und das heißt, wenn wir über Zeitgerechtigkeit nachdenken, müssen Aufgaben fair verteilt werden. Und was aber gerade die... Was es verursacht, wenn wir immer mehr Dienstleistungen auslagern, ist, dass wir auf jeden Fall eine Klassengesellschaft zementieren. Und weil es sich ja auch nur lohnt, Dienstleistungen dazu zu kaufen, wenn sie deutlich billiger sind als meine eigene Arbeitszeit. In dem Moment, wo ich jemanden meine Wohnung putzen lasse, der genauso viel Geld bekommt wie ich selber, mache ich das in der Regel nicht mehr, sondern nehme den Staubsauger selbst in die Hand. Und ich finde, das irritiert mich immer wieder, dass es selbst in progressiven Kreisen nicht erkannt wird, was da eigentlich passiert und dass wir uns in einem Denken befinden, dass viele Menschen denken, mit einem steigenden Einkommen oder mit einer guten Bildung sind sie für bestimmte Aufgaben zu gut. Und es gibt Menschen, die müssen diese Aufgaben übernehmen, die dürfen nur diese Aufgaben machen. Und das ist ja, was häufig passiert, dass EinwanderInnen in die Gesellschaften, in denen sie kommen, in diesen Berufen feststecken und sich da aber nicht rausentwickeln können. Und das ist auch oftmals eine Fehlannahme, dass man sich dann noch auf die Schulter klopft und sagt, ja, aber wir schaffen ja Jobs, indem wir eine Putzkraft einstellen, aber überhaupt es wenig Konzepte gibt und nicht mitgedacht wird, dass ja eigentlich dann, wenn auch alle Menschen die Chance haben sollten, in die Berufe zu kommen, die sie wirklich ergreifen wollen und es nicht gerecht ist, wenn die 30 Jahre in einem Putzjob feststecken und keine Gehaltssprünge machen können, sich beruflich nicht entwickeln dürfen. Und die Debatte, die führen wir auf jeden Fall noch nicht genug. Auch weil der feministische Anspruch ja immer sein muss, global zu denken, globale Gerechtigkeit zu erreichen und über die sogenannten Global Care Chains, das heißt, dass Menschen aus anderen Ländern kommen, um entweder ja, in Privathaushalten zu arbeiten, sei es, dass sie dort Haushaltsaufgaben übernehmen oder eben ganz stark auch in der Pflege. Also die Care-Krise, die wir in allen Gesellschaften finden, weil es oftmals nicht genug Menschen gibt, die in der Altenpflege oder auch in Krankenhäusern arbeiten, die wird ja ganz viel über internationale Fachkräfte gelöst. Und dann kommt es eben zum sogenannten Care-Drain, dass die in ihren Herkunftsländern fehlen oder... Und das passiert vor allem, dass Care-Tätigkeiten vor allem innerhalb oder unter Frauen an andere Frauen weitergegeben werden. Weil wenn zum Beispiel jetzt Pflegekräfte aus Osteuropa kommen, um in reicheren Ländern Menschen zu pflegen, die pflegebedürftig sind, dann lassen die sehr oft ihre eigenen Kinder zurück, mit denen sie vielleicht nur noch über digitale Medien in Kontakt stehen. Da gibt es aus der Forschung ist der Begriff Skype-Mothering entstanden. Gerade, also jetzt nicht unbedingt für den europäischen Raum, weil wenn zum Beispiel Pflegekräfte aus Polen kommen, dann pendeln die durchaus zurück. Also deswegen hat man auch so eine hohe Rotation bei den Pflegekräften, weil die mal 3 Monate da sind und dann wieder zurückgehen, um Kontakt mit ihren Kindern zu haben. Aber da, wo die Strecken länger werden, sind insbesondere Frauen wirklich über Jahre von ihren Kindern getrennt. Können die nicht beim Aufwachsen erleben und in den Familien übernehmen dann häufig ältere Schwestern, Großmütter, Tanten die Care-Aufgaben, bekommen dafür auch wieder kein Geld. Also es fließt zwar Geld dann in die Länder zurück, aber die Care-Tätigkeiten werden eben sehr oft unter Frauen immer niedriger weitergegeben, bis auch irgendwann kein Geld mehr dafür fließt. Das heißt, Geschlechtergerechtigkeit erreichen wir dadurch auch nicht. Und also ich bringe das gerade für einkommensstarke Länder, wäre da meine Analyse, dass dass haushaltsnahe Dienstleistungen oft hinzugekauft werden, weil sich heterosexuelle Paare dann nicht über den unangenehmen Teil der Care-Arbeit zu Hause auseinandersetzen müssen und eben nicht die Auseinandersetzung bis zum Ende ausgetragen wird, wie teilen wir uns eigentlich das Putzen, sondern dann kommt die bequeme Lösung, wir haben genug Geld, wir können eine Putzkraft dazu holen. Die wird dann häufig auch von der Frau koordiniert oder sie kauft die Putzmittel nach. Also es bleibt schon alles weiblich konnotiert und das finde, also da würde ich mir gerade für die feministischen Debatten hier wünschen, da mal einen kritischen Blick drauf zu werfen, was da eigentlich passiert und dass der Bereich der billig bezahlten Dienstleistungsberufe, dass der voraussetzt, dass es keine globale ökonomische Gerechtigkeit geben kann, weil es wird den Zustrom von billigen Arbeitskräften nur geben können, wenn viele andere Länder arm und im Krisenmodus bleiben. Das heißt, dass wir im Kern, wenn wir uns so ein gutes Leben organisieren, kein Interesse daran haben können, dass es anderen Ländern signifikant wirtschaftlich besser geht, weil dann würden ja die Fachkräfte von da in den Ländern bei ihren Familien bleiben können. Das heißt, die Idee von, ich kaufe mir Zeit dazu über billige Dienstleistungen, die setzt eine große globale Ungerechtigkeit voraus. Und das widerspricht dann Feminismus.
Und manifestiert sie dann langfristig, ja. Was mir aufgefallen ist, als ich Ihr Buch gelesen habe, ist ja, dass eigentlich die Wirtschaft ja bei diesen Debatten eigentlich wieder die Gewinnerin ist, weil sich ja so wie neue Akkumulationsräume aufmachen, oder? Also die, jetzt mal im klassischen heterosexuellen Familienbild, der Mann arbeitet, die Frau arbeitet, die Kindergärtnerin, meistens weiblich, arbeitet auch und die Haushaltshilfen arbeiten auch und was vorher wie der Akkumulation eigentlich entkoppelt war, ist jetzt auch Teil der Akkumulation. Und dadurch ist ja eigentlich wie, und was eigentlich dann entsteht, ist das Verantwortungsvakuum, weil, wie gesagt, die Care-Arbeit, die einer anderen Logik unterliegt, fällt weg, oder, also sie fällt nicht weg, sondern sie wird aber nicht mehr, kann nicht mehr so nachgegangen werden. Und dafür machen Sie ja diesen Begriff der Care-Revolution stark. Was ist denn eine Care-Revolution oder eine Care-zentrierte Politik? Oder Ökonomie auch?
Das ist ein sehr weit gefasster Begriff. Es gibt viele tolle Initiativen, die dazu arbeiten. Die sind auch in der Schweiz ganz aktiv. Ich glaube, im Barbara Budrich Verlag ist gerade diese oder letzte Woche auch ein neues Buch dazu erschienen, der die Care-Bewegung aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammenführt. Und weil es sind ganz, ganz vielfältige Initiativen. Ein wirtschaftlicher Ansatz, den die Care-Revolution verfolgt, ist den wirtschaftlichen Wert von bislang unbezahlt geleisteter Care-Arbeit mit einzurechnen, um zu zeigen, welche wirtschaftliche Signifikanz Care-Arbeit hat und zu zeigen, dass die überwiegende Arbeitszeit, die global geleistet wird, eigentlich unbezahlt in Care-Tätigkeiten geleistet wird und dass die Wirtschaft, so wie wir sie kennen, eben ohne diese Tätigkeiten nicht denkbar wäre und eigentlich den Menschen, die unbezahlt dort arbeiten, Gehalt verweigert wird oder eben in den Wirtschaftskennzahlen nicht ausgewiesen wird, dass eigentlich viel mehr Menschen daran beteiligt waren und sich dieses Geld auf mehr Menschen auch verteilen müsste. Und die Care-Revolution versucht eben zu zeigen, dass Wirtschaft mehr ist und dass wir Aufgaben gerecht verteilen und gerecht entlohnen müssen und vor allem aber auch Care die Zeit zugestehen müssten, die sie wirklich braucht. Und weil wir uns gerade eigentlich auf dem Weg befinden, dass der ganze Bereich immer größer unter Druck ist und Qualitätsstandards auch gar nicht mehr eingehalten werden können. Also Kinder einfach in viel zu großen Gruppen betreut werden. Und diese Kinder kommen dann gerade eben in Einwanderungsgesellschaften, wo die Aufgabe von Kindergärten ja auch ganz stark die Sprachvermittlung ist. Deswegen heißt es ja mittlerweile frühkindliche Bildung. Eigentlich gute Betreuungsschlüssel brauchen würde. Jetzt ist aber der Fachkräftemangel im Bereich der Kindergärten und Kitas so hoch, dass auch PolitikerInnen sich schon dafür aussprechen, doch einfach die Gruppen noch größer zu machen, wo dann aber die frühkindliche Bildung drunter leidet ganz stark. Und das heißt, die Kinder kommen oft mit unzureichenden Sprachkenntnissen in den Grundschulen an. Das setzt wiederum die Lehrerinnen und Lehrer unter Druck. Und da beginnt dann eigentlich auch der Fachkräftemangel, weil die Bildung, die die Kinder bekommen und die Bildungschancen immer schlechter werden. Und das versucht eben die Care-Revolution ganz stark aufzuzeigen. Also diese komplexen Zusammenhänge, die wir in der Gesellschaft haben, und dann Gegengewicht zu den oft eindimensionalen politischen Debatten zu bilden, die wir gerade führen, und einfach zu zeigen, es reicht nicht, sich nur ganz stark auf Erwerbsarbeit zu fokussieren, sondern andere Gesellschaftsbereiche sind eigentlich untrennbar damit verbunden, wie wir Erwerbsarbeit überhaupt organisieren können, wie gut wir das organisieren können. Und ja, wir müssen uns da auch in die Mitte der Dinge begeben und das endlich alles zusammendenken, weil wenn wir das nicht tun, wird es Ungerechtigkeiten verschärfen.
Mhm. Das war einer meiner Lieblingsstellen in Ihrem Buch, wo Sie über die Care-Arbeit geschrieben haben, wie das zusammenhängt mit den wirtschaftlichen Wertschöpfungsketten, wo Sie gesagt haben, das Geld ist eigentlich schon erwirtschaftet, es ist nur noch nicht ausbezahlt. Also es ist ja drin in den Wertschöpfungsketten, es kommt halt nur nicht da an, wo es hingehört. Das ist, glaube ich, ein Gedanke, der sehr, sehr zentral ist, auch in der Frage, wie wir das überkommen, weil die erste Antwort oder die erste Reaktion auf Ihr Anliegen wäre ja natürlich, ja, aber wer soll das Ganze bezahlen?
Ja, aber das ist ja eigentlich genau das, was auch in der Kleinfamilie passiert. In dem Moment, wo zum Beispiel Kinder da sind und eine Person aufhört zu arbeiten und den ganzen Haushalt schmeißt, in dem Moment, wo die Person zu Hause die Arbeit einstellt, funktioniert ja nichts mehr. Oder würden auch keine Kinder mehr geboren. Und das heißt, wenn wir jetzt von heterosexuellen Konstellationen ausgehen, und es hat sich ja mittlerweile gebessert, aber früher war es ja wirklich oft so, dass Mütter sehr, sehr lange zu Hause geblieben sind und nur zu Hause gearbeitet haben, während der Mann in der Wirtschaft das Geld verdient hat und sie auch mitfinanziert hat, sie aber eigentlich auch die Hälfte davon hätte bekommen müssen. Weil wenn Menschen zu Hause die Arbeit einstellen, aufhören zu kochen, aufhören die Wäsche zu waschen, aufhören die Kinder morgens für die Schule anzuziehen, das funktioniert ja nichts mehr. Und die Person, die zur Arbeit geht, die zur Erwerbsarbeit geht, wäre auch überfordert, weil dann müsste sie das ja mitmachen. Das heißt, diese Arbeitsteilung ist schon gut und sinnvoll, weil nicht alle alles machen können. Aber wir müssen eben alle an dem Geld, was damit erwirtschaftet wird, beteiligen. Und ich finde, diese Ungerechtigkeit, die wird ja in Familien so deutlich und dann eben gesamtgesellschaftlich auch. Care-Aufgaben müssen erledigt werden. Ganz viele Care-Aufgaben sind nun mal unverzichtbar. Und zu Care gehört ja im weitesten Sinne eben auch, dass Kinder geboren werden, dass ältere Menschen gepflegt werden. Und das können wir nicht einstellen. Aber die Menschen haben eben auch Anspruch auf den gesellschaftlichen Wohlstand, der mit klassischer Erwerbsarbeit erwirtschaftet wird.
Ja, die spannende Frage, oder was man so mitbekommt, dass es auch so eine intergenerationale Debatte gibt über, wie viel wollen die jungen Menschen noch arbeiten, sind sie noch bereit, die extra Meile zu gehen, und das Ganze, was man da so hört. Und ich habe neulich mich mit einem Freund unterhalten, der guter Freund von mir, der gerade ein Kind bekommen hat, und er arbeitet 60% und seine Partnerin auch 60%. Und er war stocksauer, als er mich getroffen hat, weil er gesagt hat, jedes Mal, wenn er zu den Schwiegereltern geht, muss er sich anhören, dass er halt sozusagen nicht mehr Vollzeit arbeitet. Und er sich irgendwie so vor mir gefragt hat, hey, also können die nicht rechnen, weil zusammenarbeiten wir ja mehr als die Generation vor uns, weil zusammen sind es ja 120% und nicht 100. Gibt es da auch irgendwie ein Missverständnis in der Bemessungsgrundlage, wie das wahrgenommen wird, wie junge Menschen heutzutage arbeiten? Oder?
Also ich glaube, bei dem Fall ist ja auch interessant, dass wahrscheinlich nur er das zu hören bekommt und seine Partnerin nicht.
Ja, die sollte natürlich lieber zu Hause bleiben.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was die jüngere Generation jetzt auf jeden Fall leisten muss, weil der Druck auf Männer wird noch mal ein bisschen höher sein. Er ist auf Frauen aber natürlich auch da. Aber wir leben immer noch in patriarchalen Gesellschaften und auch jüngere Männer, die jetzt nicht Vollzeit arbeiten, die stehen zum einen unter Druck, weil sie nicht als richtige Männer wahrgenommen werden, weil richtige Männer müssen all ihre Zeit in die Erwerbsarbeit geben. Es ist auch immer noch so, dass Männer ihre Identität sehr viel stärker an Erwerbsarbeit knüpfen, weil sie eben so sozialisiert werden und dann oftmals beim Renteneintritt in viel größere Krisen geraten als Frauen. Also man kann nur allen sagen, es ist gut, den eigenen Lebenssinn, das ganze Leben über sehr breit aufzustellen, weil wenn man den eigenen Lebenssinn vor allem und den Selbstwert an die Erwerbsarbeit knüpft, dann ist der Rentenübertritt nicht so schön. Und bei der, ich würde aber auch nicht sagen, dass der Wunsch, weniger zu arbeiten, nur bei der jungen Generation ausgeprägt ist. Da würde ich nämlich auch sagen, das wird gerade in der öffentlichen Debatte ein bisschen verkürzt dargestellt. Ich glaube schon, dass ein Wertewandel stattfindet und jüngere Menschen sich bewusster mit dem Thema Arbeitszeit auseinandersetzen und auch gerade mehr Handlungsmacht haben, für sich individuell ein bisschen kürzere Arbeitszeiten durchzusetzen. Aber da ist wieder ein Problem, dass die Frage ist, wie tragfähig ist das? Also fangen das jetzt vor allem jüngere Menschen vor der Familiengründung an und wie lange ist das überhaupt finanzierbar? Also ist es mit der Familiengründung, geht es nicht dann doch wieder in die Richtung, dass man mehr arbeiten muss? Und für welche Einkommensgruppen ist es überhaupt möglich? Und da würde ich mir wünschen, dass die jüngere Generation jetzt schon anfängt, das als kollektives Thema zu behandeln und eher wieder in Arbeitskämpfe geht, weil die Arbeitszeiten, die wir heute haben, sind ja auch Ergebnisse von Arbeitskämpfen gewesen. Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Mhm. Aber offenbar geht das immer ein bisschen verloren in der Erinnerung, dass mal noch viel länger gearbeitet wurde, dass sich aber sehr lange an der allgemeinen Arbeitszeit nichts getan wird. Aber es würde ja eine stärkere gesellschaftliche Ungleichheit, Ungerechtigkeit bewirken, wenn wir jetzt nicht nur eine große Spaltung beim Einkommen haben, sondern die Menschen in den hohen Einkommensgruppen auch noch kürzere Arbeitszeiten haben, während die Menschen mit den geringeren Einkommen eher bei den gleichen Arbeitszeiten bleiben oder im Zuge von Inflation, steigenden Preisen die Arbeitszeiten eigentlich noch erhöhen müssen und vielleicht weit über 40 Stunden hinaus arbeiten. Also dann bekommen wir da nochmal eine größere gesellschaftliche Ungerechtigkeit, eben bei der Frage, wer arbeitet wie lang. Deswegen hoffe ich, dass da in den nächsten Monaten und Jahren eher wieder ein Bewusstsein dafür wächst, dass es gemeinschaftlich organisiert werden muss. Ich finde, das kann man auch so schön an dem Beispiel erklären, dass wenn ich mir jetzt individuell eine 4-Tage-Woche verhandle, weil das in meiner Branche geht und weil ich genügend Geld verdiene, aber all meine Freundinnen und Freunde können das nicht, dann sitze ich ja am Freitag alleine da und kann niemanden treffen. Gut, wenn ich jetzt immer was alleine machen will, dann ist das schön. Aber wenn eigentlich mein Ziel war, dass ich mehr Zeit mit den Menschen verbringen möchte, die ich mag, dann sieht man daran ganz schnell, dass wir gesamtgesellschaftlich am meisten davon haben, wenn wir eine Arbeitszeitverkürzung für alle hinbekommen. Und ich glaube, dass ältere Generationen da eigentlich gute Verbündete sein könnten. Man sieht das zumindest in Zahlen, die ich für Deutschland kenne, dass das Interesse daran, lange zu arbeiten, bis 67 oder darüber hinaus, das ist wirklich sehr gering. Also auch in der älteren Generation möchten die meisten Menschen früher in Rente gehen und wählen nach Möglichkeit auch Arbeitszeitmodelle wie Altersteilzeit oder gehen eben auch, wenn die Abschläge nicht zu groß sind, sehr häufig früher in die Rente. Also das Bild, was gerade aufgemacht wird, dass die ältere Generation überwiegend wirklich bis zum Schluss arbeiten möchte und eigentlich noch viel länger arbeiten möchte, wenn sie gelassen würde, das stimmt einfach so nicht. Mhm. Da findet, also ich habe das Gefühl, im deutschen Raum, für die Schweiz kann ich es gerade nicht beurteilen, dass sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt wird, wie breit in der Gesellschaft über Arbeitszeit und freie Zeit nachgedacht wird. Weil ich denke, gerade in den älteren Altersgruppen findet irgendwann ein Umdenken statt, weil man tatsächlich sehr konkret einen anderen Bezug zur Lebenszeit entwickelt, weil man eben merkt, wenn man ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, dass der Körper nicht mehr so mitspielt, dass man eben schon weiß, dass wenn ich mal in Rente gehe, kann ich vielleicht all das gar nicht mehr machen, was ich machen wollte, weil ich bin älter geworden. Und natürlich auch Menschen in der älteren Generation noch mal mehr in ihrem Umfeld erleben, dass durchaus Freundinnen und Bekannte auch früh sterben, weil eben nicht alle Menschen alt werden. Also für Deutschland habe ich mir die Zahlen angeguckt. Da ist es so, wenn das Rentenalter für alle auf 67 geht, dann erleben 20% der Menschen den Renteneintritt nie. Und das ist schon viel. Also das sind eine von 5 Personen erreicht eben die Rente nicht. Und wenn man diese Zahlen kennt, dann schärft das schon das Bewusstsein dafür, dass diese Idee, ich hole in der letzten Lebensphase all das nach, für was vorher keine Zeit blieb, dass das keine besonders gute Herangehensweise an die eigene Lebenszeit ist. Und ich glaube, da haben wir uns eigentlich über die Generationen hinweg sehr viel zu sagen, auch ähnliche Interessen. Und das ist für mich keinesfalls nur ein Thema der jungen Generation. Ich glaube, das ist eher was gerade in der öffentlichen Debatte versucht wird, so zu framen, weil die Debatte auch einfach noch nicht breit ist, weil sich noch nicht so viele politische Parteien und AkteurInnen aus anderen Bereichen dazu positioniert haben. Aber ich glaube, die Debatte wird jetzt die nächsten Monate und Jahre weitergehen und breiter werden und lässt sich da gerade auch nicht abwürgen. Also das ist ja wirklich das Interessante. Ich habe das nämlich auch gedacht, auch mit Hinblick auf Veröffentlichung des Buches, dass gerade durch den Ukraine-Krieg, durch die wirtschaftlichen Probleme, durch die Energiekrise, als dann gerade von Arbeitgeberseite und von politischer Seite ausgegeben wurde, wir müssen jetzt alle noch mehr und noch härter arbeiten, habe ich erst gedacht, das würde anschlussfähig sein. Und die Menschen so in der Breite sagen, ja, wir haben recht, wir müssen jetzt noch mehr ran. Und ich beobachte aber, dass das schon eine breite Gegenwehr dagegen entstanden ist. Und obwohl wir gerade sehr viele große Krisen haben, sehr viel über Bedingungen in der Arbeitswelt und Arbeitszeit und Andersarbeiten gesprochen wird, fast als Reaktion auch auf diese Krise, dass vielleicht mit großen Krisen und auch mit der Klimakrise mehr Menschen sich nochmal die Frage stellen, wie wollen wir denn eigentlich wirklich leben und was ist wichtig im Leben? Und ich hoffe, dass von politischer Seite aus dafür eine Sensibilität aufgebaut wird, dass sich die Frage nach, wie wollen wir leben, eigentlich eine logische Reaktion auf zunehmende Krisen ist und die auch beantwortet werden muss und die nicht weggedrückt werden kann mit diesem sehr veralteten Mantra, dass jeder Krise mit möglichst noch mehr Arbeit begegnet werden kann. Weil ich glaube, das verstehen eben die meisten Menschen, dass das keine Antwort auf alle Krisen ist.
Widmen wir uns dem erweiterten politischen Bewusstsein, was diese Frage irgendwie strukturell greifen kann. Sie verhandeln ja in Ihrem Buch unterschiedliche Konzepte, die dem irgendwie versuchen, in Rahmenbedingungen beizukommen. Das ist einmal die 4-in-1-Perspektive von Frigga Haug, der feministischen, marxistischen Denkerin, aber auch die atmenden Lebensläufe, fand ich sehr schön, aber auch das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen. Sie können sich aussuchen, worüber wollen Sie sprechen.
Die fließen ja irgendwie alle ineinander. Und das sind also
all können wir alle über alle drei reden. Ist
auch okay. Ja, all diese Modelle sind ja irgendwo Denkanstöße. Und das sagen auch all die Personen, die sie entwickelt haben, dass sie, also Frigga Haug sagt das ja auch, das Modell von Frigga Haug, die sogenannte 4-in-1-Perspektive, ist, dass sie den Tag geteilt hat, also was ich sehr schön finde, sie reserviert auf jeden Fall 8 Stunden Schlaf, das steht nicht zur Debatte. Und die restlichen 16 Stunden teilt sie auf in 4x4 Stunden. Das sind einmal 4 Stunden Erwerbsarbeit, einmal 4 Stunden Care-Arbeit, was sowohl Sorge für andere als auch für sich selbst umfasst. Dann die sogenannte kulturelle Arbeit, worunter sie Weiterbildung, aber auch Kultur und auch Spaß oder Freizeit fassen würde. Und dann nochmal 4 Stunden für politisches Engagement. Und da hat sie aber auch selber gesagt, weil da reagieren immer ganz viele Leute, das ist ja schrecklich, wie soll man das denn organisieren? Das ist ja noch mehr Stress. Und damit wird dann versucht, die Idee abzuwehren, dass sie das so nicht gemeint hat, dass jetzt jeder Tag mit diesen vier unterschiedlichen Tätigkeiten gefüllt sein muss, sondern sie wollte vor allem damit zeigen, dass es unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche gibt, die alle eine Relevanz haben und die alle wichtig sind und auch ermutigen, dass Menschen entdecken, dass sie für viele Dinge Talente haben und dass nicht, dass unsere Talente und Fähigkeiten sich nicht für jeden Menschen am besten in der Erwerbsarbeit ausdrücken, sondern dass wir darüber nachdenken können, sollte nicht auch Sorgearbeit irgendwie zu meinem Leben gehören? Und wenn ich keine eigenen Kinder habe, kann ich mich vielleicht um andere Leute kümmern? Und ist das nicht auch, weil es gesellschaftlich notwendig ist, geht mich das nicht genauso an, wie einen Beitrag zur klassischen Wirtschaft zu leisten? Also sie versucht eben, diese Denkmuster aufzubrechen, weil wir ja alle damit aufwachsen, wir müssen einen Beruf ergreifen, eine Ausbildung machen und es ist unsere Aufgabe, dass wir da einen Beitrag leisten. Das sieht man ja an diesen Begriffen wie Leistungsträger, Lebensleistung, das bezieht sich ja alles auf die Erwerbsarbeit. Aber es gibt eben andere gesellschaftliche Bereiche, die auch wichtig sind und ich finde, das macht dieses Modell sehr gut, dass man sich fragen kann, warum glaube ich denn, dass ich keine Verantwortung trage, wie wir Fürsorge in dieser Gesellschaft organisieren? Wieso glaube ich, dass ich mich eigentlich aus politischem Engagement raushalten kann? Weil das machen die Leute, die es interessiert und die irgendwie Zeit dafür übrig haben. Aber dann der Glaube da ist, ja, zur Wirtschaft muss ich irgendwie was beitragen. Und das zeigt es eben, dass wir mal darüber nachdenken können, wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Ist das die Grundordnung unserer Gesellschaft? Könnte sich die nicht auch verändern lassen? Und welche Bereiche gibt es vielleicht daneben noch, wo man sagen könnte, die haben eine gesellschaftliche Relevanz? Also das haben alle diese Modelle eingeschrieben, dass sie Menschen anregen wollen, selber darüber nachzudenken, was sie eigentlich auch noch wichtig finden, weil vielleicht gibt es ja noch mehr als diese vier Bereiche, die Frigga Haug aufgemacht hat. Mhm.
Das BGE hat ja in diesem Haus hier auch eine lange Geschichte. Die Volksinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen wurde aus diesem Haus hier heraus lanciert. Und dort geht es ja auch genau um die Frage. Ich habe mich nämlich so gefragt, vielleicht geht es ja sogar, wenn wir jetzt ganz utopisch denken, nicht nur darum, sogar diese unterschiedlichen Bereiche aufzuzeigen, sondern wie wirklich zu überwinden, dass sie überhaupt wirklich in Konkurrenz zueinander stehen, sondern so, dass sie eins sind, dass es nämlich darum geht, irgendwie Gesellschaft zu erhalten und weiterzuentwickeln. Und dafür braucht es eben all diese wertvollen Arbeiten und diesen erweiterten Arbeitsbegriff. Wie sehen Sie das? Sehen Sie da nicht so ein bisschen die Gefahr, dass in so einer 4-in-1-Perspektive eigentlich die Konkurrenzideologie sozusagen wie reproduziert wird, weil man ich sehe, dass man es wie versucht aufzubrechen, aber dass man, wenn es dann wirklich um die Überwindung geht, eigentlich noch mal einen Schritt weiter bräuchte?
Ja, also ich finde an der 4-in-1-Perspektive so gut, dass sie Menschen eigentlich sagen will, du hast in dieser Gesellschaft unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Also ich bin keine BGE-Expertin, aber ich höre da ja oft von Leuten, dass sie schon auch wieder eine Spezialisierung anstreben, nur eigentlich in einem anderen Bereich. Also da stecke ich nicht so tief in den Debatten drin. Aber beim BGE ist ja auch die feministische Kritik, dass das BGE eben nicht gleich mit beantwortet. Beteiligen sich Männer darüber stärker an Care-Aufgaben und wie soll das gelingen? Und ich finde, da ist die 4-in-1-Perspektive so eine schöne Intervention, weil sie erstmal uns die Aufgabe gibt, hier sind vier Bereiche. Was könnte deine Rolle darin sein? Und es ist ja auch ein anderes Menschenbild zu sagen, wir können uns alle in all diesen Bereichen beteiligen und da eben dieses Gegengewicht setzt, was uns kulturell so vermittelt wird. Du musst diese eine Sache finden, in der du wirklich gut bist und das dann dein Leben lang machen. Mhm. Weil ich finde, das ist eigentlich eine sehr schädliche Erzählung, weil es Menschen gibt, die finden diese Sache einfach niemals an sich. Und das ist auch nicht schlimm, weil das nicht jeder hat oder weil weil man die Sache, die man gerne macht, irgendwie in keine 8 oder 24 Stunden füllende Tätigkeit umwandeln kann. Und es natürlich auch Menschen gibt, die eine Behinderung haben oder die eine chronische Krankheit haben und zeitlich sowieso nochmal anders ihre Fähigkeiten einbringen können oder auch einfach da sein dürfen, ohne irgendwas zu leisten.
Und die atmenden Lebensläufe, ich fand so diese Idee irgendwie so spannend, weil es ja wirklich darum ging, so unterschiedliche Jahre, das Kontingente aufzumachen. Sehen Sie das als eine Erweiterung der 4-in-1-Perspektive oder ist das eine... Ist das ein Konzept, was das aufgreift oder erfüllen könnte, oder ist das auch?
Also die sogenannten atmenden Lebensläufe oder das sogenannte Optionszeitenmodell, das ist von Karin Jutschik und Ulrich Mückenberger. Und die haben das schon sehr genau ausgearbeitet, um damit in die politische Debatte reinzugehen und eben auch zu zeigen, wie kann man das finanzieren. Und die haben, das ist wirklich sehr gut ausgearbeitet, und die haben Zeitbedarfe hochgerechnet, die Menschen im Lebensverlauf brauchen für bestimmte Tätigkeiten. Wenn ich mich richtig erinnere, sind es entweder 7 oder 9 Jahre, die dann jede Person nur für Care-Tätigkeiten bekommt. Und im Modell der atmenden Lebensläufe ist eben alles flexibilisiert und passt sich eher Erwerbsbiografien an, die auch jetzt schon viele Menschen haben, dass sie eben mal Vollzeit, mal Teilzeit arbeiten, mal eine Pause machen für Care-Aufgaben. Und das denkt es dann noch ein bisschen weiter, eben indem größere Budgets reinkommen und nicht gesagt wird, hier, du hast pro Kind so und so viel Elternzeit oder pro Angehörigen, der gepflegt werden muss, sondern es ist so ein großes Budget, was sich jeder nehmen kann, und dass man dann auch eben anders übertragen kann, weil man vielleicht eine kranke Freundin unterstützt. Also es fächert es so ein bisschen mehr auf, und es sieht eben auch Zeiten für Weiterbildung und für zivilgesellschaftliches Engagement vor. Das ist so ein bisschen neuer daran. Und dann wird aber eben auch die Finanzierung mitgedacht, dass man zum Beispiel, wenn man in ein Jahr zivilgesellschaftliches Engagement macht, dass es so ähnlich finanziert werden könnte wie Elternzeiten oder wie Phasen der Arbeitslosigkeit, und das eben auch in die Rente mit einfließt. Karin, also haben die eben mit unterschiedlichen Arbeitsgruppen so gut ausgearbeitet, dass es im Prinzip politisch umgesetzt werden könnte. Aber Karin Jutschik, die ist auch sehr toll, die macht das schon sehr lange. Die sagt, sie wird dann damit noch so lange, wie sie kann, eben durch die Welt touren und es vorstellen. Und sie sagt von sich aber auch, sie weiß, dass es nicht umgesetzt wird. Das machen sehr viele Expertinnen, die diese Modelle entwickelt haben, dass sie vor allem Anstöße liefern wollen und in die politische Debatte damit eingreifen wollen. Aber ich finde es wirklich interessant. Also es gibt ja so viele Modelle, die schon weiter ausgearbeitet sind und in Fachkreisen auch bekannt sind. Aber es findet auf der politischen Seite eigentlich so gut wie keinen Widerhall. Da wird sich wirklich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, die derzeitige Organisation von Erwerbsarbeit auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Das ist so, es scheint so ein sehr großer Angriff auf das Grundverständnis von Gesellschaft, was im politischen Raum vorherrscht, zu sein.
Vielen Dank, Theresa Bücker. Ich komme zu meiner letzten Frage, bevor wir das öffnen fürs Publikum. Die letzte Frage, die bekommt jeder Gast oder Gästin hier auf dem Podium gestellt. Und es ist die Frage: Was würden Sie tun, wenn Sie morgen 10 Millionen Schweizer Franken auf Ihr Konto überwiesen bekommen?
Oh Gott. Muss ich erst mal nachdenken. Ich brauche ja immer Zeit zum Nachdenken. Aber nee, ich finde es super schwierig. Muss ich mir erst mal eine halbe Stunde Gedanken drüber machen.
Können Sie auch nachreichen. Also,
ja, ich brauche noch ein bisschen.
Vielleicht in der Fragerunde, es kommt sicher was. Dann können Sie es einbauen.
Ja, aber das macht ja Feminismus für mich aus. Es gibt ja nicht die große Lösung für gesellschaftliche Fragestellungen. Es gibt ja so viele kleine. Also vielleicht muss man 100.000 Franken in ganz unterschiedliche Dinge jeweils stecken. Aber also es gibt für Geschlechtergerechtigkeit oder für die Care-Revolution gibt es nicht die eine große Maßnahme, die man durchfinanzieren kann. Mhm. Und wir brauchen einfach mehr Komplexität in politischen Debatten. Das ist so mein Wunsch, dass wir dahin wieder kommen, dass politische Debatten, dass wir uns Zeit dafür nehmen und wirklich ja, immer wieder zeigen, wie schwierig es ist und wie vielfältig die Lösungen sein müssen und wie sie ineinander greifen.
Mhm. Sind wir wieder bei Barbara Adams am Anfang. Ja, vielen Dank, Theresa Bücker, und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön.